Haufen Zellen redet über Biotech.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genomenal. Ja, also, wo fange ich an? Das hier ist der dritte Part einer sehr, sehr interessanten Folgenreihe mit einer sehr interessanten Person aus einem sehr interessanten Item-Team. Und zwar darf ich hier nochmal begrüßen zum dritten Mal bei unserem Podcast Genomenal die liebe Pia vom Item-Team Aachen.
Hi!
Das ist diese typische Pause, sag auch mal was.
Ja, genau. Ja, aber ich freue mich auch wieder hier zu sein und freue mich, dass wir auf jeden Fall heute noch ein bisschen über Schlusssachen eigentlich reden.
Ja, wir haben schon über sehr viele Sachen geredet und ich möchte jetzt gar nicht groß ausholen. Wir hatten aber zum Beispiel unsere Erwartungen an das Projekt. Wir hatten auch schon Human Practices mit Science Communication und Integrated und schon ganz viel anderes. Wir sind auch schon sehr weit abgedriftet, aber wir hoffen, wir konnten euch schon einige schöne Einblicke in den letzten paar Malen schaffen und euch ein bisschen zeigen, wer wir auch als Person sind oder auch, was unser Team eigentlich so ausmacht. Genau. Und heute soll es vor allem um zwei Sachen gehen noch, die wir auf unserem Quasi-Skript haben. Wir haben ja hier nur so eine kleine Liste an Sachen. Es soll heute um die Erwartungen gehen, die wir noch an unser Projekt haben. Also, wohin soll es gehen? Wo sehen wir unser Projekt in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Vor allem, wenn man jetzt noch viel Geld, viel Energie, viel Schweiß und Tränen reinstecken würde. Was natürlich nur was Positives ist. Und genauso die Erwartungen an die Endpräsentation, also das Giant Jamboree. Und welche Medaillen wir uns auch erhoffen, weil man kann natürlich auch Medaillen gewinnen, dadurch, dass unsere Projekte auch bewertet werden. Hier haben wir zwar ein sehr schönes Miteinander, was ich hier nochmal loben möchte. Ich freue mich sehr, hier den Podcast mit dir zu machen. Aber natürlich besteht auch ein gewisses Gegeneinander. Jetzt wahrscheinlich nicht gegen euch, aber gegen andere Teams im selben Track. Das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber sprechen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Oh, mir fällt aber gerade ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, was noch wichtig wäre, und das ist Modeling. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal damit. Ich erinnere mich, ich habe ganz kurz gesagt, wir haben ein kleines Modeling-Team bei uns, was sich das Ganze annimmt und es bei uns macht. Vielleicht mal als Gegenfrage, habt ihr auch ein Modeling-Team extra?
Ja, das Modeling machen bei uns hauptsächlich 2 Personen, vor allem natürlich auch die Informatikerin unter anderem, aber auch ein Biotechnologe, der jetzt selber auch nicht im Labor stand, hat dann auch sehr viel Zeit da rein investiert, genau ins Modeling und in die Simulation. Bei uns ist das ein bisschen getrennt. Also beim Modeling geht es eher darum, sich anzugucken, wie die gesamten Komponenten unseres Systems aussehen und wie die auch zusammenspielen, und die Simulation, also die Simulation von Prozessen, zielt dann eher darauf ab zu gucken, okay, wie aktiv ist unser Luftballon oder die Enzyme, die da drin sind, wie viele Protonen oder also positive Teilchen müssen jetzt über die Membran oder die ganze Berechnung eigentlich dahinter. Also das ist auch sehr mathematisch, die Modelle davon.
Oh ja.
Und genau, bei uns ist das nämlich so ein bisschen getrennt. Aber genau, da haben wir dann auch unseren Teil, sage ich mal, dazu beigetragen.
Ja, cool. Also das ist bei uns ähnlich. Wir haben dann quasi Leute, die jetzt logischerweise nicht im Labor waren. Normalerweise wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass aber 90% des Modeling-Teams auch ins Wet Lab gegangen wäre, einfach um auch was zu lernen. Das freut nämlich die meisten, die noch nie in einem Labor standen. Die dürfen bei uns auch mal ran. Das natürlich alles unter Sicherheitsbedingungen und unter der richtigen Einweisung. Also es kommt niemand ins Labor, der nicht da reingehört, sag ich mal. Das muss natürlich vorher geklärt sein. Also nur fachkundige Personen dürfen auch das Labor betreten. Genau. Und das Modeling war sonst ein sehr großer Aspekt bei uns. Du hast gerade schon gesagt, Pia, dass es vor allem darum geht, auch das Aussehen unserer kleinen Komponenten zu erstellen. Weil als ich noch nicht studiert habe, war das für mich immer so. Man sitzt dann in der Schule, in der Oberstufe, und vielleicht sind manche von euch, die gerade zuhören, genau in dem Alter. Und man stellt sich dann vor, ich habe dann mein Molekül, das sieht dann aus, das ist zum Beispiel ein C in der Mitte, davon gehen 4 Striche weg und an jedem Ende der 4 Striche ist dann ein H. Was ich gerade beschrieben habe, wäre jetzt das Molekül Methan. Das ist ein Gas, ein organisches Gas, sagt man organisch, weil eben ein Kohlenstoff mit drin ist, und das ist die Definition von einem organischen Stoff, das nämlich eher das, das Atom Kohlenstoff enthält. Und das ist halt in der Chemie dargestellt als das C. Und ich dachte mir dann, ja, so sehen die ja auch natürlich in echt aus und sowas. Und das ist so eine typische Vorstellung, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat. Weil diese Strukturaufklärung, wie man das auch nennt, also zum Beispiel dieses C und H, was quasi ja nur eine Beschreibung ist des eigentlichen Aufbaus, die ist gar nicht so einfach. Also da wird teils mit was auch immer Strahlung gearbeitet, da gibt es ganz, ganz krasse Gerätenamen auch, die heißen dann HPLC, MS, also Mass Spektroskopie, das ist ein schwieriges Wort, also Spektroskopie Chromatographie, das sind alles so Begriffe, die für die Aufreinigung von Stoffen gedacht sind und auch für die Strukturaufklärung. Und wenn man das dann alles macht, zum Beispiel mit dem Modeling und sowas, dann hat man am Ende wirklich ein Bild von seinem Enzym. Und wer das noch nicht gesehen hat, vielleicht mal kurz in den Google-Tab switchen und da mal eingeben Enzym-Modeling und mal gucken, was rauskommt. Da dürften euch Strukturen begegnen, die aussehen wie so geknotete Teilchen. Und genau das sind quasi die Enzyme. Das sind lange Ketten, die eigentlich aus Aminosäuren bestehen, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und diese Aminosäuren lagern sich zu Peptiden zusammen und die Peptide, das sind quasi diese Unterstrukturen, die werden dann zu Proteinen. Und die sehen dann aus wie solche Knoten. Das sieht erstmal vielleicht sehr lustig aus, aber das führt dann dazu, dass in diesen Knoten kleine Taschen entstehen. Und diese Taschen sind dann verantwortlich für die Funktion unserer kleinen biologischen Maschine. Weil darin zum Beispiel dann irgendwas bindet oder daran binden die Enzyme an was anderes und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und das Modeling hilft uns dabei, diese Strukturen aufzuklären und das auch so ein bisschen zu verstehen. Wie sieht das aus oder wie können wir vielleicht auch, das ist jetzt der biotechnologische Ansatz, wie können wir diese Tasche verändern, damit sie irgendeine Funktion besser erfüllt?
Genau, das ist auch gar nicht so einfach zu sagen, dass, wenn man das Kochrezept hat, dann zu sagen, was für ein Enzym und was für eine Struktur am Ende resultiert, sondern diese ganze Faltung, also es ist ja dann eine, wie eine Perlenkette eigentlich, die sich dann zu einem kleinen Knoten faltet. Und man hat bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie genau diese Faltung abläuft, also nach welchen Mustern, nach welchen Strategien. Und deswegen guckt man sich eigentlich immer wirklich das fertige Enzym an oder den Knoten und schaut dann genau, wo sich die Taschen befinden, schaut sich dann genau die kleinen Perlen, also die kleinen Aminosäuren, genau um dieses aktive Zentrum nennt man das auch, schaut man sich an und guckt dann, okay, wie kann ich das jetzt im Kochbuch verändern, dass da dann am Ende eine Veränderung auftritt. Und diese Veränderungen kann man dann mit dem Modeling vorhersagen sozusagen, welche ob sich die Aktivität beispielsweise ändert oder ob mehr Moleküle pro Sekunde daran binden können oder wie aktiv einfach das Enzym ist.
Ja, genau. Du hast es schon sehr gut beschrieben und ich bin erstaunt von deiner Podcast-Fähigkeit. das war genau das Beispiel, was wir bei der letzten Folge schon genannt haben. Also das Kochbuch quasi mit den Rezepten. Das Kochbuch steht für das Genom, also die gesamte Erbinformation von unserem Organismus. Die einzelnen Rezepte stehen für die Gene und jedes Rezept führt zu einem Produkt, wie beim Kochen auch, führt zu einem Gericht. Und dieses Produkt ist bei uns zum Beispiel ein Protein. Und das hast du schon ganz richtig gesagt, man schaut in das Kochbuch und unser Kochbuch bringt jetzt so einem richtigen Koch eigentlich eher weniger, denn der schaut da rein und liest dann, ah, okay, Seite 3 ist mein Gericht. Dann schaut er oben und dann steht da A, G, C, T, T, C, G, A. Dann weiß der jetzt nicht, welche Soße zum Gericht passt, sondern der hat erstmal keine Ahnung. Und genauso geht es den Biotechnologen auch, die schauen sich das Rezept, also diese erstmal Gensequenz an. Und diese Gensequenz wird dann übersetzt in diese schönen Perlen, wie du gesagt hast. Also 3 von diesen Buchstaben, A, G, T zum Beispiel oder A, U, G, sind dann ein Codon, wie man sagt. Diese Folgen sind voll von Fachbegriffen, aber wir versuchen einfach mal alles gut zu erklären. Die sind ein Codon und ein Codon steht für eine Aminosäure, also für eine Perle in diesem Proteingerüst, in diesem Knoten. Und so wird quasi festgelegt, welche Perlen wir in diese Perlenkette einfügen müssen oder welche Perlen der Organismus selbst herstellen muss. Genau, und wie das dann am Ende aussieht, hat die Pia schon richtig gesagt, wir gucken uns nur das Ergebnis an, wir gucken uns nicht diesen Faltungsprozess vom Knoten an, vom Enzym, sondern nur das Ergebnis. Und das kann auch sehr spannend sein. Ich persönlich bin nicht im Modeling, ich würde mich aber gerne mal mit der Thematik beschäftigen in der Zukunft. Genau. Eine weitere Frage hätte ich noch in Richtung eures Projekts. Also man setzt sich ja zu Anfang des Projekts oder im Laufe des Projekts auch Ziele und probiert die umzusetzen. Und ich würde gerne mal erfahren, was hat denn bei euch gut geklappt? Also was sind Ziele, die ihr bis jetzt erreicht habt? Und was sind Ziele, die ihr gar nicht erreicht habt, beziehungsweise was ist grottig schiefgegangen? Vielleicht gab es da ja irgendwas bei euch.
Ja, also genau, wir haben uns eigentlich vorgenommen, natürlich diese Anker zu finden, die spezifisch an unser Magnetpartikel und an unseren Luftballon, in dem Fall ist es nämlich ein Liposom, so nennt man das sozusagen in der Fachsprache. Und da haben wir jetzt auch die Anker tatsächlich gefunden, also welche am besten binden. Das habe ich in der letzten Folge schon erklärt, welches dann sozusagen am meisten noch geleuchtet hat. Genau, dann
mit dem GFP.
Genau, ne? Mit dem GFP.
Hier kommt mal der erste Zwischenkommentar aus der Regie bei Genomenal, nur um euch ganz kurz zu erklären, für was GFP steht. Es steht also für Green Fluorescent Protein. Wir wollen ja auch relativ anschaulich bleiben hier bei unserem Podcast. Und googelt das doch einfach mal GFP in Google eingeben. Und da werdet ihr sehen, da gibt es ganz schön leuchtende Proteine, die in der Biotechnologie ganz weite Anwendung finden. Meistens als Nachweis. Also etwas leuchtet, dann hat man meistens ein Ergebnis, was gewünscht ist. Oder auch andersrum, etwas leuchtet nicht mehr, dann hat man vielleicht entweder nicht mehr das Ergebnis, was man gewollt hat, oder aber eben genau das Ergebnis. Weiter geht's.
Und dann hatten wir uns eigentlich auch noch vorgenommen, die Proteine, die beiden, dieses Bakteriorhodopsin, also unsere Protonenpumpe, die ganzen Protonen ins Liposom, also in den Luftballon reinpumpt, und die ATP-Synthase, die dann daraus aus diesem Gradienten, also aus diesem Konzentrationsgefälle, dann ATP synthetisiert. Die beiden Enzyme wollten wir eigentlich aufreinigen selber, also selber aus Zellen holen und selber produzieren und natürlich dann auch in unsere Liposome einlassen. Das ist aber gerade beim Bakteriorhodopsin leider kläglich fehlgeschlagen. Wir hatten unsere kleinen Organismen auch kultiviert und auch schon aufgeschlossen und waren jetzt dabei mit einer Zentrifuge, also einem Gerät, was ganz starke Erdbeschleunigung verursacht, wodurch dann kleine Teilchen sedimentieren, also herabsinken, und das in ganz schneller Zeit. Also man muss nicht so lange warten. Genau, unsere Zentrifuge hatte aber leider den falschen Winkel und dementsprechend klatschte dann alles nur an die Wand des Röhrchens, aber gar nicht in die Schicht, die wir haben wollten. Und dementsprechend war es wieder alles vermischt und das einfach nur, weil die Zentrifuge den falschen Winkel hatte. Da sind wir kläglich gescheitert. Aber es war trotzdem auch sehr witzig und man weiß jetzt auch, worauf man achten muss. Also das hat leider noch nicht so geklappt. Aber einige Teile konnten wir natürlich im Labor irgendwie durchsetzen. Was bei euch so? Was habt ihr euch vorgenommen? Also ich denke mal, gerade weil ihr auch nicht wirklich Zeit im Labor hattet, habt ihr natürlich die Ziele auch relativ schnell umdefiniert, oder?
Das stimmt. Bevor ich damit anfange, noch ganz kurz was zur Zentrifuge. Für alle, die sich nichts darunter vorstellen können, es gibt Zentrifugen, die sind groß wie ein halbes Haus, und es gibt Zentrifugen, die sind auf den Tisch stellbar. Die sind dann eben für die kleinen Eppendorf-Gefäße, die sind etwa so groß, ja, wie die oberste Spitze vom Finger, und da passt ein Milliliter circa rein an Volumen. Die werden von uns, von Studenten, auch meistens einfach Eppis genannt, weil das ist einfacher und geht schneller. Und die kann man dann in diese Tischzentrifugen reinstellen, und die sehen quasi so aus, die kannst du aufmachen wie so ein Eierkocher und kannst die kleinen Behälter schräg reinstellen, und das ist der Winkel, der gerade angesprochen wurde. Und Thema Zentrifuge ist immer sehr, sehr lustig. Wir waren ja dieses Jahr leider nicht im Labor, aber da kann es schnell passieren, dass die Röhrchen nicht im richtigen Abstand reingestellt sind. Man muss die Zentrifuge quasi ausgleichen, weil da wirkt ja die Zentrifugalkraft, und wenn das nicht richtig ausgeglichen ist, dann fängt deine Zentrifuge an rumzuhüpfen, weil natürlich auf der einen Seite mehr Gewicht ist als auf der anderen Seite. Und da kann schon mal passieren, dass so eine Zentrifuge, ich weiß jetzt nicht, vielleicht jetzt nicht hoch geht, aber auf jeden Fall über den Tisch wackelt und halt auch mal runterfällt. Und das ist immer schlecht. Ja, aber zu deiner Frage. Wir hatten uns natürlich von Anfang an darauf vorbereitet, ins Labor zu gehen. Das ist einfach dadurch passiert, dass wir zum Beispiel Kleingruppen eingeteilt haben. Das ist gut, dass wir darauf zu sprechen kommen, weil in diesen beiden Folgen habe ich einen wichtigen Teil unseres Projektes noch gar nicht angesprochen. Das hole ich jetzt hier nach. Also wir hatten eine Teilgruppe, die heißt Pharmaceutical Degradation. Das heißt, da geht es quasi um die Enzyme, also die Lakasen, die ich in der letzten Folge schon benannt habe. Was die abbauen, wie die es am besten hinbekommen. Es gibt eine Kleingruppe, die heißt Biofilms. Da geht es wirklich darum, wie kriegen wir unseren Biofilm dazu, dass er richtig schön anwächst auf diesen Schwebekörpern oder dass er besonders groß wird oder besonders stabil. Und dann gibt es eine Gruppe, wo ich mich auch stolz Kleingruppenleiter nennen darf, und zwar ist es die Gruppe Killswitch. Und Killswitch ist ein Thema, was erstmal sehr schwierig zu erklären ist und dann auch recht komplex in der Ausführung ist. Also ein Killswitch, wie es schon sagt, ein Totschalter, soll quasi ein genetischer, synthetischer Schaltkreis sein, wo der Organismus, wenn er sich außerhalb den Bedingungen befindet, die wir für ihn festgelegt haben, abstirbt. Das kann zum Beispiel sein, die Temperatur ändert sich. Das kann sein, er verlässt den Ort, an dem er sich normalerweise aufgefunden hat, weil es da zum Beispiel einen wichtigen Stoff gibt, den es an anderen Orten nicht gibt. Das kann auch eine pH-Wertänderung sein. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt in mein Gefäß saure Lösung oder basische Lösung, also zum Beispiel Seife, reintropft, dann kann es auch passieren, dass der Biofilm stirbt. Und das ist quasi die Idee des Ganzen. Wir sind ja nämlich in einer Kläranlage, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesagt, also ein offenes System. Und bei uns in Deutschland ist es sehr streng reguliert, dass genetisch veränderte Organismen nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Und deswegen haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, die standardmäßig vorhandenen physikalischen Methoden, da gibt es in der Kläranlage zum Beispiel diese vierte Stufe mit extremer Filtration oder auch Ozonolyse. Da wird Ozon verwendet, das, was wir auch in der Atmosphäre haben. Das ist sehr reaktiv und das macht alle möglichen Mikroorganismen ganz, ganz schnell kaputt. Und diese Verfahren sind aber teuer und die sind schwierig zu integrieren. Und unser Biofilm ist recht günstig. Ich meine, das ist ein Bakterium, das wächst an auf so kleinen Körperchen. Das können wir dann am Ende ins Wasser schmeißen, quasi ganz, ganz subtil gesagt, und damit Sachen aufreinigen. Ja, entschuldigt den Monolog. Ich muss jetzt aber doch nochmal wegen diesem Projektthema ein bisschen ausholen. Dieser Killswitch funktioniert quasi so. Ich probiere jetzt mal spontan eine Beschreibung mit dem Kochbuch zu finden. Es soll quasi so funktionieren. Der Organismus, unser kleiner B. subtilis, ist jetzt im Biofilm und da wollen wir ihn auch haben, weil da ist er ja an der richtigen Stelle. Wenn er es jetzt aber loslöst, kann es ja passieren, dass er quasi als kleines Individuum weiterschwimmt, durch die Ozonolyse schwimmt, nicht getötet wird und am Ende landet er in irgendeinem Fluss. Und das ist erstmal vielleicht nicht direkt dramatisch, aber es könnte ja sein, dass er sich dort ausbreitet und jetzt nicht giftig ist vielleicht, aber vielleicht andere Arten verdrängt und zum Beispiel dominant wird in diesem Fluss. Das kann schon mal passieren. Oder es ist eine große Angst, die man jedenfalls hat. Und das wollen wir halt verhindern. Und dann könnte man sich das so vorstellen. Man guckt jetzt ins Kochbuch und sobald er sich jetzt löst, werden quasi eine Reihe von Rezepten gelesen, die nacheinander und miteinander interagieren. Das heißt, das eine Rezept ist dann zum Beispiel, dass etwas gedreht wird in der DNA. Das geht nämlich auch über ein weiteres Enzym, was ich nur ganz kurz benennen möchte. Das sind sogenannte Rekombinasen. Und über die lassen sich zum Beispiel diese Rezepte umschreiben. Das heißt, entweder lässt sich ein Teil rausnehmen oder ein Teil lässt sich sogar invertieren. Und das nutzen wir für unser Projekt. Das heißt, die erste Zeile von unserem Rezept wird erstmal einmal rumgedreht. Und dann durch dieses Rumdrehen entsteht eine ganz andere Art der Regulierung. Das heißt, ein ganz anderes Produkt kommt quasi aus dem Rezept raus. Das ist jetzt mal die kurze Erklärung und das ist noch der letzte Teil unseres Projektes, den ich hiermit jetzt auch mal abgeschlossen habe. Ja. Aber um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, du hast gefragt, was unsere Ziele waren und wie die sich verändert haben.
Genau.
Unsere Ziele waren, dass wir uns eben aufteilen in diese drei Kleingruppen und dann relativ schnell ins Labor gehen und parallel an diesen Sachen arbeiten. Das hat sich natürlich nicht ergeben. Wir haben jetzt aber die Kleingruppen beibehalten bis zum Ende und haben jetzt digital miteinander bearbeitet. Also das hat auch gut funktioniert. Das Ziel war jetzt vor allem, ein Projekt zu schaffen, was sehr gut geplant ist. Das heißt, wir müssen jetzt auch beim Giant Jamboree, der Endpräsentation von iGEM, in der Lage sein, unseren Erfolg dieses Jahres darzustellen, ohne im Labor gewesen zu sein. Das ist auch ziemlich schwierig, aber wir geben uns große Mühe, das möglich zu machen. Wir müssen nämlich quasi einfach nur durch Literaturrecherche und durch unsere Informationen darstellen, dass das, was wir uns überlegt haben, funktionieren könnte, und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil wir keine eigenen Daten haben. Wir haben nur Daten von anderen Teams, von anderen Papern, also wissenschaftlichen Arbeiten, und das ist alles, was wir haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dieses Jahr ausfällt. ja. Eine Sache, die ich hier gerne noch kurz sagen würde, weil ich gerade die Plattform hier habe. In der zweiten Folge zum rechtlichen und zum Gentechnikgesetz habe ich an einer Stelle gesagt, dass es einen großen Joghurtunfall gab. Ich weiß nicht, ob du die zweite Folge gehört hast, Pia,
ja.
Aber da habe ich gesagt, da haben sich dann so und so viele Tonnen Joghurt auf der Autobahn verteilt.
Genau.
Und im Nachhinein habe ich vergessen zu sagen, dass das durch ein LKW-Unglück passiert ist und dass nicht jemand dahin gekommen ist und einfach mal random so 8 Tonnen Joghurt auf der Autobahn verteilt hat, weil er es lustig fand. Und im Nachhinein, ja, war es mir wichtig, das nochmal aufzuklären. Für alle, die es bis hierhin geschafft haben und uns verfolgen, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Tragt diesen Podcast bitte so weit es geht, weil es einfach uns am Herzen liegt, dass ihr erstens eine gute Zeit habt mit uns und zweitens auch, dass ihr Biotechnologie und Gentechnik einfach im Kopf habt, weil das wird unsere Zukunft bestimmen, ob man will oder nicht, so blöd das klingt, aber das kommt auf jeden von uns zu und es ist einfach wichtig, dass wir darüber reden und diskutieren und Meinungen austauschen. Und sonst was.
Ja, gerade wo du jetzt auch die Kommunikation bzw. das Weglassen von Fakten erwähnst. Wir haben natürlich auch unsere Untergruppen, unter anderem auch eine Untergruppe fürs Labor. Und da haben wir immer Online-Meetings, wo wir besprechen, was jetzt in der Woche zu tun ist und gemacht wird. Und wir haben auch einen Biologen, der jetzt im Master ist. Und der kommt eigentlich nicht aus Deutschland, aber kann auf jeden Fall einwandfrei Deutsch. Aber dadurch, dass er natürlich schon viel mehr Wissen hat, da er halt im Master ist und wir anderen im Bachelor, hat er dann im Meeting gesagt, ja, warum machen wir denn nicht einfach einen Fax? Und dann alle so, hä, warum willst du denn jetzt ein Faxgerät? Also du weißt schon, das ist total alt. Und wir dachten halt, weil er selber nicht aus Deutschland kommt, kennt er keinen Fax. Aber er meinte nicht das Faxgerät, sondern er meinte halt einfach eine Methode, die man in der Mikrobiologie anwendet, um Zellen zu sortieren. Und das war auf jeden Fall total witzig. Und er hat uns auch ein bisschen ausgelacht, weil wir halt diese Methode selber noch nicht kannten. Und wir waren natürlich auch erstmal ein bisschen geschockt, warum er denn jetzt einen Fax bestellen möchte. Aber am Ende hat sich das dann auch aufgeklärt.
Okay. Ja, sehr gut. Wirklich auch lustige Story. Eine kleine Sache gibt es noch bei uns zu sagen. Wir hatten zum Beispiel, normalerweise gibt es jedes Jahr Trainings in den verschiedenen Methoden zu den Laborsachen. Also zum Beispiel gibt es etwas, das nennt sich SDS-Page. SDS ist dabei ein ganz wichtiges Molekül, das ist auch vollkommen egal, für was das steht, was sich aber an die DNA anlagert und die quasi linearisiert. Das heißt, da sind keine Knoten mehr drin, wie in unserem Enzym, sondern die sind einfach länglich. Und diese Page ist quasi eine Möglichkeit, also das nennt sich auch Elektrophorese, und das ist quasi ein Gel, wo unsere Proteine durchlaufen und wir können die nach der Größe auftrennen. Wie genau das funktioniert, ist sehr komplex und das erfährt man eben in diesen Trainings. Und die sind auch online passiert und es war natürlich dieses Jahr so, dass wir vor unseren PCs saßen, uns halt die Sachen angehört haben, am Ende gesagt haben, das habe ich auf jeden Fall verstanden. Und am nächsten Tag war halt alles weg. Also sowas muss man halt einfach selber im Labor machen, damit man lernt, wie es funktioniert. Bevor wir weiter abschweifen, würde ich gerne noch ein letztes Thema fertig bringen. Und zwar, wo siehst du denn euer Projekt, sagen wir mal, in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren, wie auch immer, wenn ihr jetzt weiter dranbleiben würdet, unabhängig davon, ob ihr das machen wollt oder nicht, wo geht es denn hin bei euch? Was kann das bewirken?
Ja, unser Mars-Projekt stellt ja ATP bereit, wie ich schon erwähnt hatte, also ein energetisches Molekül, was verschiedenste Enzyme und was auch in der Zelle sehr viel benötigt wird. Und gerade chemische Moleküle, auch aus der Chemie, können meistens nicht in hohen Konzentrationen vorkommen, weil dadurch dann die Zellen, die ja die Enzyme auch teilweise bereitstellen, absterben. Aber unser System lebt ja in dem Sinne nicht mehr, sondern es ist ja eigentlich nur ein Luftballon, also ein Liposom, was an unseren Magnetpartikel gebunden ist. Und dementsprechend kann es auch diese hohen Konzentrationen überleben und kann auch weiter verarbeitet werden. Und ist halt auch umweltfreundlich, weil es natürlich immer wieder zyklisch wiederverwendet werden kann. Und dadurch, dass ATP in ganz vielen Bereichen angewendet wird, wie beispielsweise in der Herstellung auch von Pharmazeutikern und auch in den für die Vorstufen von Pharmazeutika, sehen wir unser System vor allem in der Anwendung, um in der chemischen Industrie einfach ein bisschen nachzuhelfen und bestimmte Prozesse vielleicht auch zu ersetzen. Da sind die Anwendungen tatsächlich sehr, sehr breit. Aber es wäre natürlich das Ziel, auch unser System immer flexibler zu gestalten und wirklich am Ende auch einen kleinen Bioreaktor in der Hand zu halten. Also einfach ein kleines Gefäß wie ein Topf, sage ich mal, den man dann wirklich mit unseren kleinen Fabriken beispielsweise verkaufen kann oder auch einfach in industriellen Systemen benutzen kann und so die gesamte Synthese umweltfreundlicher gestaltet. Und das auch nicht nur, weil wir es immer wieder zyklisch wiederverwenden können, sondern dadurch, dass wir Enzyme verwenden, arbeiten wir bei Umgebungsdruck und auch meistens bei Umgebungstemperatur oder nur bei 30 bis 37 Grad. Das ist nichts im Gegensatz zu industriellen Prozessen, die bei 1000 Grad ablaufen müssen oder bei ganz niedrigen Drücken, wie beispielsweise Vakuum oder bei ganz hohen Drücken, was auch immer wieder mit mehr Materialien verbunden ist und mit immer energetisch aufwendigeren Prozessen. Und was noch hinzukommt, dass wir natürlich auch meistens im wässrigen Milieu arbeiten, weil unser Körper besteht ja auch zum Großteil aus Wasser und so auch die Enzyme, die wir auch beispielsweise auch zum Beispiel aus Zellen nehmen. Und dementsprechend haben wir auch keine organischen Lösungsmittel, die am Ende irgendwie toxisch sind oder die aufwendig entsorgt werden müssen, sondern wir arbeiten da wirklich mit sehr milden Bedingungen, wodurch das Umweltfreundliche dann auch nochmal zum Tragen kommt. Genau. Ja, ich wollte eigentlich nur bei euch mal fragen, wie ihr da so eure Zukunftsvision seht.
Das erzähle ich gerne gleich, noch ein kurzer Kommentar zu eurem Projekt. Also ich bin persönlich selbst sehr interessiert an dieser sogenannten weißen Biotechnologie. Dazu haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Ich kann immer nur gerne Querverweise machen zu unseren anderen Folgen. Wir probieren hier quasi ein Gesamtkonzept zu erstellen, damit ihr einfach die Folgen auch unabhängig voneinander hören könnt und einfach auch immer wieder zurückschalten könnt, um euch mal eine Folge anzuhören. Also wir haben eine Folge zur weißen Biotechnologie und das ist die industrielle Anwendung. Und da ist besonders wichtig, dass man eben Katalysatoren findet. Katalysatoren heißen immer, wir wollen einen Prozess, den es bereits gibt, verschnellern. Das heißt, wir wollen irgendwas finden, was wir dazugeben, was dafür sorgt, dass der Prozess schneller abläuft. Das heißt, in kürzerer Zeit kann mehr Produkt entstehen. Das heißt, man macht natürlich auch in der Firmenhinsicht mehr Umsatz, weil man mehr verkaufen kann. Und in der Forschungshinsicht, man kriegt Sachen schneller hin. Und man braucht weniger Jahre, um ein neues Produkt zu schaffen oder eine neue Forschung voranzutreiben. Es geht einfach schneller. Und wir reden jetzt den ganzen Tag schon über Enzyme oder diese ganze Folge schon und haben aber eigentlich noch nie gesagt, was Enzyme sind. Man nennt die auch Biokatalysatoren, also quasi lebende Katalysatoren, weil diese eben in unserem Körper zwar Funktionen übernehmen wie Maschinen, aber im Grunde nur dafür verantwortlich sind, Reaktionen, die so oder so ablaufen würden, ein bisschen schneller ablaufen zu lassen. Oder sogar so viel schneller, dass sie eben bei Körpertemperatur ablaufen können. Das ist nämlich auch, was die Pia gerade gesagt hat. Dass wir bei sehr milden Bedingungen, wie man sagt, arbeiten können in der Industrie, was dementsprechend weniger Geld kostet, weil wir müssen nicht heizen, wir müssen keinen Druck einstellen, den man sonst bräuchte, sondern man bleibt einfach bei den normalen Bedingungen und die Enzyme fühlen sich dort am wohlsten. Ganz kurz erwähnt, das heißt natürlich auch, wenn wir über diese Bedingungen drüber gehen, zum Beispiel legen wir mal 50 Grad Celsius an und mal 3-4-fachen Atmosphärendruck, dann kommt es ganz schnell dazu, dass unsere Enzyme nicht mehr mitspielen. Und es liegt halt auch einfach daran, dass sie denaturieren, also quasi nicht mehr ihrer natürlichen Form entsprechen, sondern kaputt gehen. Und das passiert eben ja auch im Körper, deswegen ist hohes Fieber ja auch schädlich für einen, weil irgendwann deine Enzyme in deinem Körper anfangen zu denaturieren und du dann auch davon sterben kannst. So blöd das klingt, aber genau. Auf der anderen Seite gibt es Katalysatoren, die eben extra für solche hohen Bedingungen gedacht sind, also sagen wir mal, irgendwelche Schmelzprozesse, die bei Tausenden von Graden ablaufen, da nimmt man dann natürlich chemische oder physikalische Katalysatoren.
Genau, und in der Bio gibt es ja auch die Waschmittelenzyme. Da gibt es ja auch welche, die bei 60 oder 90 Grad funktionieren und das sind dann auch einfach Enzyme, die ein bisschen bearbeitet wurden sozusagen, dass sie auch diese hohen Temperaturen standhalten.
Richtig, findet sich auch in der Folge zur weißen Biotechnologie übrigens. Genau. Und zu deiner Frage. Entschuldige, dass ich dich nochmal vertagen musste, aber die Sachen, die wir uns jetzt quasi gesetzt haben als Ziel, ist ähnlich zu eurem, weil ihr ja auch, ihr habt zwar eine Basisplattform, wir haben in der letzten Folge über den Track gesprochen. Müsst ihr mir kurz nochmal sagen, wie euer Track hieß?
Foundational Advance.
Genau. Also quasi, richtig. Also man schafft eine Basis für andere Teams, aber ihr habt ja trotzdem die Möglichkeit quasi, wie du schon gesagt hast, am Ende einen eigenen Bioreaktor zu erzeugen, den man quasi irgendwo anschließen könnte und sagen könnte, okay, jetzt kriegen wir ATP zu unserer Reaktion dazu. Also wir liefern quasi Energie in Form von Molekülen und dadurch läuft die Reaktion umweltfreundlicher ab, weil wir das ATP nicht chemisch herstellen müssen, sondern eben vielleicht über diese Enzyme immer wieder regenerieren.
Genau.
Genau. Und unser Ziel ist quasi auch, am Ende ein Modul zu schaffen. Das heißt, eine Box oder einen Tank oder was auch immer. Etwas, was man überall hinstellen kann. Und wo dann auch, ja, man es an viele verschiedene Orte stellen kann und was man aber auch einfach einbauen kann. Das heißt, die Kläranlage muss sich keine Gedanken machen, jetzt viel zu investieren oder sowas und verschiedene Tanks jetzt irgendwie sich dahinzustellen, sondern im Grunde soll es ein Gefäß sein, wie groß auch immer das am Ende sein mag, wo das Wasser durchläuft. Unser Biofilm nimmt sich das Wasser und die Stoffe, die da drin sind. Und das, was rauskommt, ist auf jeden Fall sauberer im Bestfall als das, was davor reingegangen ist und hat weniger schädliche Effekte. Und jetzt habe ich dich vorhin schon mehrfach gespoilert. Ich glaube, in der ersten Folge und auch in der Folge und jetzt auch hier nochmal, dass wir auch über Sachen nachdenken oder über Anwendungsbereiche, die darüber hinausgehen. Und die sind teils sehr zufällig entstanden. Also sehr frühzeitig in unserem Projekt haben wir gelernt, dass viele Farben sich auch einfach durch ihren Aufbau, durch ihre chemische Struktur, von der wir es vorhin auch schon hatten, von unseren Lakasen, von unseren Enzymen, die wir in den Biofilm reinstecken wollen, abbauen lassen oder umwandeln lassen. Das heißt, sagen wir mal, wir sind jetzt in Indien, die Umweltstandards sind in gewissen Bereichen sehr niedrig und es kommt jetzt zu einem Unfall in einer Farbfabrik und oder in einer Färbungsfabrik, wie auch immer. Und der ganze Fluss, was ja in Indien eh so ein bisschen lustig ist, mit dem heiligen Fluss, der trotzdem super viele schlechte Sachen in sich drin hat. Man könnte unser Modul jetzt da reinschalten und das Wasser durchfließen lassen und wahrscheinlich auch diese Farbstoffe eben so abbauen, dass sie nicht mehr so schädlich sind für die Umwelt. Und ein letzter, sehr interessanter Punkt war die Möglichkeit, mit einem Experten vom DLR zu sprechen, also vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, der erstaunlicherweise auf uns aufmerksam wurde, weil wir über verschiedene Medien uns ein bisschen präsentiert haben. Und er hat uns angesprochen und hat gesagt, hey, ich finde super, was ihr macht, lass uns doch mal drüber reden. Und dieser Experte ist wirklich auch ein extremer Experte, weil er eine sehr schöne Nische repräsentiert und das ist die Astrobiologie. Das heißt die Biologie im Weltraum. Und der hat schon ganz viele tolle Sachen mitgemacht. Es gibt zum Beispiel eine bereits erste Experimente mit Biofilmen, die heißen dann auch ganz passend Biofilms und die werden schon innerhalb der nächsten Jahre über SpaceX auf der ISS landen und werden dort getestet. Das heißt, der ist sehr nah dran. Ja. Der ist sehr nah dran an der echten Forschung, also quasi dem handfesten Zeug, nicht so dieser iGEM-Wettbewerb hier. Nee, wir probieren natürlich auch handfest zu sein, aber das ist bei iGEM-Teams immer nochmal was anderes. Und der ist sehr nah da dran und er hat großes Interesse gezeigt und wir haben uns unterhalten, was unser Biofilm machen könnte. Und er hat uns gesagt, dazu muss ich kurz zurückgreifen zur ersten Folge, dass unsere Fusionsproteine, die wir machen, also dass wir quasi eine Kugel als Protein oder einen Knoten mit einem anderen Knoten verbinden, dass die sich sehr gut eignen würden, indem wir quasi diesen Teil austauschen, der unsere Lakase gerade darstellt und zum Beispiel mit was anderem ersetzen. Und das ist auch, was unseren Biofilm und unser Projekt so einzigartig macht. Wir haben einen sehr modularen Approach quasi. Also wir probieren so viel austauschbar zu machen wie möglich. Das heißt, Modularität 1 ist, unsere Lakasen können verschiedenste Stoffe abbauen, ohne dass wir was verändern an unserem System. Ebene 2 ist quasi, dass wir die Enzyme austauschen können, wie ich gerade gesagt habe. Also Lakase zum Beispiel gegen ein Enzym, was man für das Biomining benutzen könnte oder sogar noch krasser, das Asteroid Mining, also quasi das Erze oder wichtige Metalle sammeln auf Asteroiden. Das kann ja für die Raumfahrt wichtig sein. Man ist zum Beispiel im Weltraum unterwegs und man hat jetzt keine Möglichkeit, mit einer Spitzhacke sich auf einen Asteroiden zu stellen und da mal ein bisschen Gold, Silber, Platin abzubauen, die übrigens sehr, sehr viel vorhanden sind in Asteroiden, sondern man hat dann die Möglichkeit, den Staub klein zu reiben, vielleicht, indem man irgendeine Probe nimmt und das in einen Tank zu tun, wo unsere Bakterien drin sind und die extrahieren dann diese seltenen Erden. Und das nennt sich Biomining. Genau, oder natürlich könnte man auch drüber nachdenken, ob man unseren Biofilm im Wasserfilterungssystem der ISS einbaut und quasi dort das Wasser von Medikamenten befreit.
Das hört sich echt sehr cool an. Das ist ja irgendwie auch so total komplett unterschiedlich, also komplett auch von der Kläranlage weg, dass ihr da irgendwie diese ganzen Anwendungen gefunden habt. Das ist schon.
Wir waren auch überrascht. Cool. Glaub uns, wir waren auch überrascht. Das war nicht die Idee am Anfang. Und jetzt klingt das für mich sogar, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, wenn das Team damit nicht einverstanden ist, tut es mir hier leid, aber ich sehe da fast noch mehr Potenzial, dass man sich in Richtungen bewegt, über die man gar nicht nachgedacht hat, einfach weil die vielleicht sogar mehr Sinn ergeben als die eigentliche Anwendung. Aber wir bleiben natürlich dran an der Kläranlage und probieren das Ganze auch mal irgendwann ins Labor zu bringen. Das ist die große Idee, der große Traum. Und ja, jetzt gucke ich auf die Zeit und ich merke, wir reden schon sehr, sehr lange. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und auch, dass du mitgemacht hast hier. Es war mir eine große Freude, hier das mit dir zusammen zu machen. Komplett digital.
Ja, ich fand's auch sehr cool. Ja.
Und wer gerade daheim sitzt und uns zuhört, dem sei nochmal gesagt, dass die Pia hier, ich weiß nicht, was du davor für Erfahrungen hattest, aber dass das deine erste Podcast-Folge ist, jedenfalls hier bei uns im Genominal-Podcast. Und ich finde, du hast es grandios gemacht. Und
ja, vielen Dank.
Ich würde mich freuen, ich würde mich freuen, wenn man wieder mal zusammen entweder was aufnimmt oder auch nochmal so zusammenkommt.
Ja, finde ich auch. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Danke, dass ich auch dabei sein durfte. Es war echt sehr cool, so viel über euch und euer Projekt vor allem zu erfahren, aber auch irgendwie, wie euer Team zusammengestellt ist und wo ihr die Schwerpunkte setzt. Und ja, ich fand es auch sehr cool. Vielen Dank.
Super. Das freut mich auch. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg für euer Projekt. Und wir sehen uns dann spätestens auf dem Giant Jamboree und können uns dann ja gegenseitig präsentieren, was wir gewonnen oder nicht gewonnen haben.
Genau.
Und genau. So, und an euch Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. War jetzt eine sehr lange Folgenreihe, aber ich denke, das ist auch fast eine der spannendsten Folgen, weil wir einfach erzählen können und wir haben hier keine Limitierungen, wir haben hier kein Skript, an das wir uns halten müssen, sondern hier lernt ihr auch uns als Person kennen oder ihr lernt auch die Person hinter dem Projekt kennen, was ihr vielleicht schon euch angeschaut habt. Also vielen Dank für eure Zeit auch als Zuhörer und schön, dass ihr weiter dabei bleibt. Es kommen nämlich noch weitere tolle Folgen, auch über das Projekt hinaus, das ist jedenfalls gerade der Plan. Also bleibt interessiert, bleibt gespannt und freut euch auf weitere Folgen Genominal. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, wir haben Instagram-Seiten, sowohl das iGEM-Team Aachen als auch das iGEM-Team TU Darmstadt. Wir freuen uns, wenn ihr uns da eine Nachricht schreibt oder euch einfach unsere Beiträge anguckt. Zum Beispiel haben wir in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, über iJet geredet, unser Kollaborationsprojekt. Und da gibt es auch ganz viele Bilder zu auf Instagram und auch unser finales Video bei beiden Kanälen. Und genau. Außerdem haben wir eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr also Fragen habt, Anregungen, Feedback, meldet euch dort, meldet euch über Instagram und schreibt uns bitte. Wir sind auch nur Menschen, wir freuen uns über Kritik, wir freuen uns auch über Fragen und die beantworten wir entweder noch in der finalen Folge oder wir schreiben euch einfach eine Mail zurück. Und geben euch den nötigen Kontext zum Beispiel an Inhalt, den ihr für eine Folge noch braucht, um sie voll verstehen zu können. Kann ja mal sein, dass wir ab und zu was vergessen zu erklären. Genau. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und wir sehen uns bei der nächsten Folge vom Podcast Genominal. Ein Haufen Zellen redet über Biotech. Vielen Dank, Pia, an dich.
Jo, ciao.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.